Ja. Sonntag. Letzte Nacht hat es noch geschneit, gell? Und dann dachte ich, hoffentlich wird es nicht zu viel. Aber meistens, wenn man es ins App reinguckt, ist doch nicht so schlimm, wie sie es immer präsentieren. Die Welt geht unter, es kommt viel Schnee, doch nicht so. Ja. Diese Woche haben wir meinen Papa beerdigt. Johann Martin Franz, mein Papa. Ja, und das hat mich so ein bisschen ins Denken reingebracht. Das ist so ein bisschen so wie ein Neujahrsereignis, wo du dein Leben so ein bisschen überdenkst und denkst, was war jetzt wertvoll, was war jetzt nicht so gut. Aber ich muss sagen, mein Papa war ein guter Papa. Er war ja 39 Jahre Missionar in Kenia und in Uganda und hat vieles gemacht, vieles getätigt, viele Kirchen gebaut, evangelisiert, Leute unterstützt, Pastoren auf die Bibelschule geschickt und ein Haufen Zeug gemacht. Er war ja in den letzten Jahren war ja komplett dement. Man konnte ja nämlich nicht mehr mit ihm reden, weil es einfach. Und so war er schon vor einiger Zeit schon von uns gegangen im gewissen Sinne, gell? Ja, aber trotzdem hat mich das ganze Ding so ein bisschen ins Denken gebracht. Wenn ich zurückschaue auf sein Leben, was war wertvoll? Für was erinnere ich ihn? Da muss ich sagen, er hat ein großes Herz gehabt. Nicht nur für seine Kinder, sondern für die ganzen Missionare und die Kenianer und die Leute aus Uganda. Und er hat große Liebe gehabt für seinen Herrn. An das kann ich mich erinnern. Er liebte den Herrn mit ganzem Herzen. Er hat sein Leben eigentlich gut zu Ende gebracht. Er hat nie die Kirchen gezählt, die er mal baute. Man konnte ihn fragen und hat gesagt, weiß ich nicht. Er hat nie so sich in den Vordergrund gestellt, aber war immer da. Er war geduldig mit uns als Kinder und seine Kinder brauchten viel Geduld. Also wenn ich mein eigenes Leben zurückschaue, muss ich sagen, so ein Kerl möchte ich nicht. Er war vergebend, er war rücksichtsvoll, er war langmütig. So, er hat viel Geduld gehabt und so weiter. Und das, für das erinnere ich ihn. Ich an ihn, ja. Und denke, das war's. Das war's. Er ist als Vorbild in die Ewigkeit gegangen. Sagen wir mal so, er hat seine Adresse geändert. Ja. Er lebt nicht mehr in Doppel-Sechs, sondern er lebt irgendwo bei seinem Herrn. Hat eine andere Wohnung, eine andere Nummer, wenn es das überhaupt gibt dort. Ja, auf jeden Fall. Und so denke ich, wenn Gott zu uns spricht, zu jedem Einzelnen von uns spricht, dann will er das Gleiche für uns. Er sagt, ich will, dass du ein Leben lebst, das wirklich einen Unterschied macht. Dass du in die Ewigkeit eingehst und Leute sagen, das war jemand. Das ist das, was Gott für uns will. Das ist sein Herzschlag, das ist sein Puls, er will das. Er sagt, nimm einfach deinen Namen und ich will, dass du in die Ewigkeit eingehst und als Zeugnis und ein Zeugnis hinterlässt. Ich habe da einen Vers rausgesucht, wo ein bisschen in der Richtung geht, ein bisschen anders, aber ein bisschen anders noch ist. Lebendiges Wasser. Das sagt Jesus am letzten Tag, der große Tag des Festes, trat Jesus vor der Menge und rief: Wenn du Durst hast, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme von lebendigem Wasser. Das ist das, was Gott für uns will. Wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut und den Hintergrund ein bisschen betrachtet, dann merkt man in Kapitel 7, ganz am Anfang, da war das Laub hinten fest. Doch kurz bevor die Juden ihre Laubhüttenfeste feierten, sagten seine Brüder zu ihm: Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben, geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Da gab es dieses so ein bisschen Anstacheln von seinen Brüdern und ihnen gesagt: Geh mal, zeig mal, wer du bist. Du bist doch wer, oder? Na, zeig's doch. Aber gerade das ist das, was Jesus nicht wollte. Das Interessante ist dieses Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist eine der drei großen Feste der Juden, wo jeder Mann nach Jerusalem pilgern sollte oder musste oder je nachdem, um sich Gott zu präsentieren. Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest, da kommen seine Brüder zu ihm und sagen: Du sollst eigentlich das Gesetz halten. Also, dass du da in Galiläa bleibst und nicht nach Jerusalem pilgerst, dann bist du eigentlich ein Gesetzesbrecher. Weil eigentlich sollst du gehen. Aber es ging ihnen nicht um das, sondern es geht um das, wie präsentiert er sich. Jeder musste nach Jerusalem. Und damals, da war ja dann Jerusalem überfüllt mit, was weiß ich, wie viele Tausende, vielleicht auch Millionen von Menschen, die dort das Fest feierten. Und das Laubhüttenfest ist ein sehr interessantes Fest. Das sollte daran erinnern, wie das Volk Israel durch die Wüste wanderte und wie Gott ihnen dort versorgte in der Wüste, wo es nichts gab. Sie sollten sich daran erinnern. Und deshalb hat man dann solche Hütten gebaut und dann hat man da drin geschlafen. Und in Jerusalem und die ganze Umgebung dort drumherum waren die ganzen Leute unterwegs mit ihren Zweigen und hinter ihre Hütten da baut. Ist sehr interessant. Es sollte sie daran erinnern, an diese Wanderung oder diesen Marsch durch das Wildnis. Es wurde so ein bisschen als das Fest der Lichter auch bekannt, besonders der letzte Tag. Auf jeden Fall erinnerte sie sich an die Wolke bei Tag, wo Gott diese Wolke geschickt hat und ihnen den Weg wies, und auch Schatten spendete das Volk Israel. Und bei Nacht war es ja eine Feuersäule. Und an dem sollten sie sich dran erinnern. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Denn Gott war für sie da. Und er hat sie auch immer wieder dran erinnert. Ich bin da. Ich bin für dich da. Du musst nur nach die Wolke schauen oder nach der Feuersäule. Und dann wusstest du, Gott ist da. Und dann frage ich mich manchmal, hat die Wolke, die hätte doch auch mal regnen können, gell? Dann hätte sie ja Wasser gehabt. Aber es kommt kein Bericht in der Bibel, dann weiß man das auf jeden Fall nicht. Das Interessante ist, Jesus, er wird hier daran erinnert von seinen Brüdern, Das Laubhüttenfest ist nah, du sollst nach Jerusalem. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er dreht das ganze Ding rum und sagt, es geht nicht um mich. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Welche Zeit hat er denn erwähnt? Die Zeit, an dem er nach Jerusalem geht und ans Kreuz hängt. Um das geht's. Meine Zeit ist gekommen, wenn ich am Kreuz hänge und sterbe. Auf jeden Fall war das so damals. Jesus war ja der Grund für die ganze Feste im Alten Testament. Wenn du das Alte Testament anschaust, dann ist es nur ein Bild vom Neuen Testament. Das Alte Testament zeigt dir ein Bild vom Neuen Testament und das Neue Testament zeigt dir ein Bild von Jesus. Jesus ist der Grund für die ganze Feste, das Passa. Für dieses Laubhüttenfest, für das Pfingstfest, Jesus ist der Grund. Er ist der, auf dem es ankommt. Auf jeden Fall war es ja so, während dieser Zeit, da haben die Priester eine Truppe Leute zusammengeholt, wo dann zum Teich Siloam gehen sollte, um dort Wasser zu schöpfen. Und dann schöpften sie das Wasser und gingen dann wieder in den Tempel mit diesem Wasser. Und das war so das Zeichen von diesem Fels, den der Mose anreden sollte, wo das Wasser von sich gab. Auf jeden Fall war es auch wieder so eine Erinnerung, wie Gott damals für das Volk Israel sorgte. Und so haben die Priester das in den Tempel gebracht und Jesus benutzt gerade dieses Bild und sagt, wer an mich glaubt, aus ihm wird. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sieht das Bild von Mose und diesem Stein oder diesem Felsen, wie er das Wasser aus dem Felsen holt und Jesus sagt, das bin ich. Wer durstet, der kommt zu mir. Das, was damals passiert im Alten Testament, das ist nur ein Bild von dem, was hier jetzt passiert. Wer durstet, der kommt zu mir. Aus dem werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Das Interessante ist, wie das alles so beschrieben wird. Ströme. Was ist für dich ein Strom? Strom ist so ein bisschen ein Bächle da. Ein Strom ist sowas wie vielleicht der Rhein oder sowas. Gell? Und das Interessante ist, dieses Wasser ist nicht aufzuhalten. Es fließt und es fließt und es fließt. Auf jeden Fall sagt Jesus, um das geht's. Mose hat in 4. Mose, da hat er ja mit diesem Stein geredet oder er hatte da reden sollen und das Wasser kam dann raus aus diesem Felsen. Aber er schlug den Stein und es war nicht so gut. Gott hat ihn ja dafür auch bestraft. Aber Jesus sagt, jeder von uns sollte so wie dieser Stein sein, wie dieser Fels, wo Ströme des lebendigen Wassers fließen. So soll unser Leben sein. Das Schöne bei Jesus ist, es waren nicht so viele die Worte als die Taten, die Jesus tat. Er lebt es uns vor. Und das war auch das, was ich auch so besonders an meinem Vater so, das hat mir gefallen an ihm. Er hat es mir vorgelebt. Er hat nicht viele Worte gemacht. Er war nicht einer, wo viel geredet hat. Er war einer, wo relativ wenig geredet hat, aber seine Taten zeigten. Und so war es auch im Leben Jesu. Er sagt, es geht nicht um die Worte, sondern es geht um die Taten. Das, was man sieht. Und so sagt Jesus hier, es werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wenn jemand an mich glaubt. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und so soll das in unserem Leben sein. Die Menschen um uns herum, die horchen nicht so auf unsere Worte, sondern die betrachten uns. Die schauen, wie wir leben. Viele Menschen können alles Mögliche reden, aber ihre Taten beweisen, was dahinter ist. Und die Menschen, wenn man die Menschen um uns herum anschaut, dann merkt man, wie durstig sie sind, wie verzweifelt sie sind, wie hoffnungslos sie sind. Und sie suchen nach diesem Wasser. Und wir haben das Wasser. Das Interessante ist, und das ist auch das Wichtige da dahinter, es geht nicht um den Stein oder um den Fels, es geht um das Wasser. Wenn du das Volk Israel gefragt hättest, hättest du gesagt, also der Stein ist mir egal, der Fels, ach was, ich brauche Wasser, ich habe Durst, ich will was trinken. Und das Schöne ist, Gott wirkt nicht am Äußeren von uns, sondern aus dem, was aus uns rausfließt, wie wir leben. Das ist das, was wirkt. Das ist das, was den Unterschied macht in unserem Leben. Damals, da waren die Israeliten, die haben Durst gehabt. Und so ist es auch heute. Aber wenn man jetzt um uns rumschaut, dann sieht man, dass viele von diesen Menschen, die um uns herum leben, eigentlich nur aus den Pfützen dieser Welt trinken. Jesus will, dass wir diesen Felsen sind. Dass die Ströme, und ich sage Ströme, gell, nicht eine kleine Rinne, sondern Ströme des lebendigen Wassers sollen fließen aus uns. Das ist das, was so besonders ist. Und das ist auch das, was Jesus uns geben will. Er will uns das Leben im Überfluss geben. Diesen Vers anschaut. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Die Ströme werden fließen. Aber dann gibt es auch die Leute, die diese Ströme zurückhalten und sagen, ich brauche den Segen. Da gibt es so einen Spruch, da gab es einen Film vor einige Jahre, da spricht da einer und sagt, God bless America and no place else. Also Gott segne Amerika und keinen anderen Ort. Und so ist es auch oftmals in unserem eigenen Leben, wir denken, Herr segne mich, die andere ist mir egal. God bless me and no place else. So ein bisschen in dem, aber Ströme des lebendigen Wassers kann man nicht ausfalten, die sollen fließen. Wir sollen sie nicht zurückhalten, sonst werden wir sein wie das tote Meer. Das tote Meer nimmt. Und da lebt nichts drin. Tot. Wir sollen anders sein. Wir sollen so sein wie Jesus, wo die Ströme fließen dürfen, wo die Ströme wirklich die anderen erreichen, wo sie trinken können, wo sie wirklich ein Stück Himmel erleben. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wo man jetzt meinen Papa beerdigt hat und habe gedacht, was war's? War es das Wasser? War es das Auto, wo er gefahren hat? Aber er sagt, nein, nee, Das Auto war es nicht. War das Haus, in dem er gelebt hat? Nee, das war es auch nicht. War das, was er da gehabt hat? Nee. Das war alles nichts. Es war er selbst, der es mir vorgelebt hat. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Wir sind nicht auf dieser Erde zu nehmen, nehmen, nehmen. Wir sind auf dieser Erde zu geben, geben, geben. Und das ist auch das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und das ist auch das, was Gott auch durch den einen Vers in Johannes 3,16 uns sagt. In Englisch kommt er ein bisschen anders rüber als in Deutsch. In Deutsch kommt es ein bisschen problematisch rüber, finde ich. In Englisch kommt es ein bisschen anders. For God so loved the world that he gave. Er liebt die Welt so, dass er gab. Im Deutschen kommt es, dass er seinen Sohn gab. Und dann denkt man, seinen Sohn. Also ist eingeschränkt auf seinen Sohn. Im Englischen kommt es, er gab uns alles, auch seinen Sohn. He gave. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Wir sind nicht, um selbstsüchtig zu sein auf diese Welt. Wir sind geboren, um zu geben, so wie Jesus es auch getan hat. Er ist gekommen, um zu geben. Und so ist es auch in dieser, das Bildliche auch mit dieser Quelle. Wir halten da nicht zurück, sondern wir geben, wir geben. Es ist so ein bisschen so ein Mysterium im christlichen Glauben. Das ist so das Geheimnis, wo Gott hinter diesem ganzen Christentum gesteckt hat. Das Interessante ist, wie Jesus da auch immer wieder darauf hinweist. Und zwar, da kam die Maria. In Matthäus Kapitel 26. Jesus ist kurz vorm Kreuz. Und die Maria kommt und salbt ihn mit diesem kostbaren Öl. Sie bricht dieses Salböl auf und gießt es über Jesus. Es kommt ein bisschen anders in die Evangelien. Manche kommt es, dass es Maria war, und manche sagen es, eine Frau kam herein. Aber auf jeden Fall, sie bricht dieses Ding auf und gießt es über Jesus. Und damals war es ja so, dass wenn man dieses Salböl mal aufgebrochen hat, dann kommt es nicht mehr schließen. Dann war es halt offen. Und das Ding war so teuer, du konntest, das war so eine Art Lebensversicherung. Wenn jemand eine Frau heiratete und sie versorgen wollte für die Zeit nach seinem Tod hat er ihr dieses Salböl gekauft. Dass wenn er mal stirbt, dann konnte sie, wenn sie es müsste, konnte sie das Salböl weiterverkaufen und von dem Geld konnte sie leben. Die Maria kommt. Sie kommt mit diesem Salböl, bricht es auf und salbt Jesus damit. Was war das für ein Zeichen? Sie schüttet ihr Leben aus. Sie gibt ihr alles, Jesus. Sie hält nichts zurück. Sie sagt, du bist meine Lebensversicherung. Du bist derjenige, der mich versorgen wird, auch wenn niemand mehr da ist. So war das so ein bisschen das Zeichen. Sie schüttet da ihr Leben über Jesus aus, ihre Zukunft. Und das Schöne ist, Jesus sieht diesen Wert. Er sieht diesen Wert und er sagt, Mann, das ist eine Liebe. Aber wenn man dann die andere anschaut, die Jünger, während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß von teurem Parfümöl herein, das sie über ihn über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht. Sehr aufgebracht. Als sie das sahen, was für eine Geldverschwendung, ärgerten sie sich. Und so ist es auch in unserem Leben. Gell? Wir geben unser Leben Jesus und andere sagen, was für ein verschwendetes Leben. Aber so soll es auch in unserem Leben sein. Wir sollten unser Leben so geben, dass Jesus alles ist. Das Interessante ist, die Jünger verstanden nicht, um was es geht. Jesus verstand es. Und so ist es auch bei uns in unserem Leben. Viele Menschen werden nicht verstehen, warum wir manche Dinge tun und warum wir manche Dinge lassen. Manche sagen, wenn du noch jung und dynamisch bist, und da geht man ins Disco. Und andere sagen, nee, da will ich nicht hin. Ich will einfach nicht. Und die anderen sagen, das muss ein langweiliges Leben sein. Aber die wissen nicht, um was es wirklich geht. Und so ist es auch hier. Sie goss dieses Öl über Jesus. Und Jesus hat es verstanden. Gott hat es verstanden. Die anderen verstehen es vielleicht nicht, aber Gott hat es verstanden. Ein anderes Beispiel vom Alten Testament. Ist auch sehr interessant, wie das Alte Testament wieder das Neue reflektiert. Das sagt David in 2. Samuel, Kapitel 23. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Und dann gingen drei Männer und holten ihm dieses Wasser. Das Interessante ist, dieses Kapitel ist ja das Kapitel von die Helden Davids. Da geht es um seine Helden, was sie nicht alles geleistet haben, als Bild vom Alten Testament ins Neue Testament. Diese Helden, sie gehen los und sie holen ihm das Wasser. Und sie bringen ihm das Wasser und sie halten ihr Leben nicht als wertvoll. Sie sind bereit, es zu opfern, damit er dafür dieses Wasser kriegt. Sie waren bereit, ihren König, ihren Herrn, das Wasser zu holen, egal was kostet. Und so soll das auch, ich habe halt so Dinge gemessen, wo ich das so ein bisschen vorbereitet habe, ja, so soll es auch in unserem Leben sein. Wir sollten dem Sohn Davids dieses Wasser bringen, egal was es kostet. Nehmen wir das Wasser. Wenn er dieses Wasser will, dann soll er es auch haben. Aber das Interessante ist, es geht nicht um dieses Wasser, sondern es geht um das Wasser, wo er durch uns fließen lässt. Das ist das Wasser. Das ist das Wasser, wo er will. Sie haben ihren König geschätzt. Sie haben ihren König geliebt. Ich meine, einer, wo sein König nicht liebt, der macht es auch nicht. Aber hier merkt man eine tiefe Liebe, eine Hingabe. Und David, er kriegt dieses Wasser und er sagt, ich kann dieses Wasser nicht trinken. Es ist zu kostbar. Es ist zu wertvoll. Ich kann es nicht trinken. Das ist das Blut dieser drei Männer. Und er gießt es aus vor Gott. Und er sagt, es geht um dich und nicht um mich. Er demonstriert seine Liebe für seinen König, so wie diese drei Männer ihre Liebe für ihren König demonstriert haben. Wir lesen diese Verse und man denkt, ist alles gut und recht, aber was ist dieses Wasser? Um was geht's? Wenn Jesus von diesem Wasser spricht, was meint er da damit? Und da kommen wir auf den letzten Vers da in Johannes. Das ist der direkte Vers drunter. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, den jeder zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Gottes Geist, das ist das Wasser. Das ist das, was die Menschen in uns sehen wollen, seinen Geist. Dass wir uns so verhalten wie Gott selbst. Dass Menschen sehen, bei ihm ist anders, bei ihr ist anders. Dieser Heilige Geist, wenn er in das Leben eines Menschen kommt, dann bringt es einen riesen Unterschied. Das Interessante ist, wenn so ein Fluss fließt, dann weiß man nicht, wo er überall sein Segen hinterlässt. Wenn du den Rhein da oben am Bodensee siehst, wie der Rheinfall, wie er anfängt, als Fluss durch Deutschland zu wandern, du weißt nicht, was macht er mit diesem ganzen Wasser. Manche werden wahrscheinlich ihre Felder noch bewässern und so weiter und so fort. Manche werden mit ihren Schiffen rauf und runter fahren. Es wird ein Segen sein, aber wo es rauskommt, da, wo der Rhein anfängt oder wo das Wasser, wo die Quelle anfängt, weiß nicht, was für ein Segen dahinter alles steckt. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Wir meinen, es muss ABC sein. Aber Gott macht es ganz anders. Er macht dich zum Segen, das merkst du nicht mal. Ich denke, wenn man meinen Vater fragen würde, ob er manche von diesen Leuten mit Namen noch kennt, dann denkt er, sagt er, es kann sein, dass ich da mal einen Käufer habe, aber ich weiß es nicht. Und das ist genau das, was auch Jesus sagte, mit diesen in dieser Geschichte da in Matthäus, wo er sagt, manche werden zu mir kommen und sagen, Herr, haben wir nicht? Und die anderen werden sagen, wann haben wir? Und Jesus sagt, das, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und sie wissen es nicht mal mehr. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Der Heilige Geist, der wird so viel in unserem Leben bewirken, so viel Veränderung schaffen. Er gibt uns dieses lebendige Wasser und wir leben mit diesem lebendigen Wasser. Aber das Interessante ist, der Paulus, der gibt uns hier ein bisschen Aufschluss. Er sagt in Galater Kapitel 5, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn dieser Geist unser Leben übernimmt, dann fließt so ein Strom von uns. Ein Strom von Liebe, von Freude, von Frieden, von Geduld, von Freundlichkeit, von Güte, von Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das ist das, was Gott jedem von uns geben will. Das ist sein Herzenswunsch. Das ist das, was er mehr als alles andere in dieser Welt uns geben will. Damit die Welt sieht, wir sind gläubig, wir sind anders, wir sind das Bild Jesu. Schauen wir unsere Welt an. Wo finden wir noch sowas? Und trotzdem ist es so eine große Not, dass diese Menschen von diesem Wasser trinken können. Und das ist auch das, was Ewigkeitswert hat. Wenn ich jetzt zurückdenke an meinen Vater, muss ich sagen, wenn man wirklich sein Leben betrachtet und das Ganze ein bisschen runter, wie sagt man, runternimmt, dann war es allein seine Beziehung mit Gott. Das hat den Unterschied gemacht. Und aus dieser Beziehung fließt diese gute Frucht. Und Gott will das für uns. Er will uns beschenken mit seinem Heiligen Geist. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen und ich möchte bitten, dass wir noch kurz miteinander aufstehen. Wir beten noch. Vater, ich danke dir. Du beschenkst uns so. Du willst, dass wir so sind, wie du bist. Dein Charakter haben. Du willst, dass wir diese Frucht hervorbringen. Dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns herum. Und ich danke dir, dass du das tust. Du hast uns schon beschenkt. Wir müssen nur glauben. Wir müssen es nur in Empfang nehmen. Und das machen wir. Wir nehmen diesen Heiligen Geist in Empfang. Wir wollen ein verändertes Leben haben. Und ich danke dir für alles, was du getan hast, für uns in Jesus Christus.